Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Propheten Jesaja fortsetzen können und wir haben den Untertitel Lohnende Liebe. In Jesaja 54 in Vers 10 steht, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist die Verheißung, die Gott gibt seinem Volk. Und alles, was Gott tut, ist Liebe. Die Prophetie gibt uns ein Licht in dieser dunklen Welt, damit wir wissen, was wir tun sollen, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in unseren Herzen. Und wir freuen uns, dass der Erlöser verheißen hat, er wird nicht matt werden noch verzagen, bis er das Recht auf Erden anrichte, und die Inseln werden auf sein Gesetz warten. Gott möchte durch Christus auf dieser Erde wieder das Recht einrichten. Und wir haben uns schon in der letzten Stunde gefragt, wodurch schafft der Knecht Gottes die Gerechtigkeit? Und Gerechtigkeit und Liebe sind natürlich nicht trennbar voneinander. Wer gerecht ist, ist liebevoll. Wer ungerecht ist, ist nicht liebevoll. Wer liebevoll ist, ist gerecht. Und wer nicht liebevoll ist, ist ungerecht. Das ist so, das kann man voneinander nicht trennen. Und wir wollen jetzt schauen, wie schafft der Knecht Gottes die Gerechtigkeit? Und es gibt drei Phasen der Schaffung der Gerechtigkeit auf Erden. Nach Adams Abfall von Gott muss Gott einen Weg finden, ihn aus der Ungerechtigkeit, aus der Lieblosigkeit, in die er hineingefallen ist, wieder herausholen. Er ist jetzt und denkt selbst, er sei ein Gott, also kann er sich an Gott nicht binden und alles, was er tut, ist Selbstsucht und nicht Liebe. Beim ersten Kommen Christi, 4000 Jahre nach dem Fall Adams, schafft Christus die Umwandlung des alten Lebens in ein neues. Er ist derjenige, der das alte Leben, wie wir letztes Mal gesehen haben, auf sich nimmt, es ans Kreuz nagelt und aus dem gereinigten alten Leben durch den Tod und die Auferstehung ein völlig neues Leben schafft. Das wurde im Alten Testament versinnbildet mit dem Lamm, mit dem Dienst im Heiligtum. So, das ist die Entfernung oder die Befreiung von der inneren Lüge zur Wahrheit. Das heißt, die innere Ungerechtigkeit muss als erstes entfernt werden. Adam fiel, sein Herz veränderte sich, da kam er raus aus Eden. Und seitdem ist unsere Welt der Schauplatz der Ungerechtigkeit. Weil es kann nichts Gutes aus der Idee, ich bin Gott, herauskommen. Und wenn wir unsere Welt heute betrachten, dann ist sie, wenn man so will, am Gipfel des ungerechten Handelns. Aber versteckt natürlich immer unter dem Guten. Sonst könnte man ja nicht verführen. So, es herrscht also Ungerechtigkeit auf Erden. Und inmitten dieser herrschenden Ungerechtigkeit auf Erden kam Christus und schafft ein neues Leben, das er einem jeden von uns anbietet. Das ist unsere Lektion. Das ist die Liebe. Er sagt, kommt und trinkt alle das Wasser des Lebens umsonst. Und dann, jetzt nach 2000 Jahren, nach dem ersten Kommen Christi, kommt das zweite Kommen Christi. Das ist das, worauf wir warten. Das ist das, worauf wir zustreben. Aber wenn das kommt, muss die Gerechtigkeit in den Herzen der Menschen, die auf ihn warten, geschaffen sein. Und die, die in der Ungerechtigkeit sind, müssen nicht mehr in der Lage sein, aus ihrer Ungerechtigkeit rauszukommen. Und wenn er kommt, dann befreit er sein Volk von der äußeren Ungerechtigkeit. Ja, deshalb wartet das Volk Gottes, das innerlich frei geworden ist, das innerlich aus Gott lebt, das die Gerechtigkeit in seinem Herzen hat, auf den Erlöser, der das zweite Mal kommt, nicht um eine innere Angelegenheit zu lösen, sondern eine äußere. Er kommt, das Volk, das er sich vorbereitet hat, von der äußeren Ungerechtigkeit zu befreien. Was für ein Tag wird das sein, wenn das, was wir heute so als Ungerechtigkeit auf dieser Welt erleben, nicht mehr haben werden. Was für ein Tag, nach vorne zu schauen, dass alles Unrecht, das uns je geschehen ist, ist dann vorbei. Wir kommen aus einer ungerechten Welt, aus einem Umfeld des Unrechts, mit Christus in den Himmel, dort, wo nie ein Unrechter hineinkommen kann. So, das ist das zweite Kommen Christi. Aber beim zweiten Kommen Christi gleichzeitig, da die Gottlosen ja das Angesicht Christi nicht sehen können, es sei denn, sie sterben, weil Gott, Jesus kommt jetzt nicht nur in der Herrlichkeit als Mensch, er hat sie angezogen, aber jetzt strahlt seine innere Herrlichkeit durch und damit muss jeder Ungläubige beim Anblick seines Sehens, seines Kommens schreien, ihr Hügel und Berge fallen über uns vor dem Angesicht dessen, der da kommt. So alle Gottlosen sterben beim Anblick Jesus. Übrig bleibt nur noch Satan und seine Engel. Und sie werden 1000 Jahre alleine auf dieser Welt sein. Nach den 1000 Jahren, wenn das Gericht im Himmel vollzogen ist, wenn die Heiligen gerichtet haben, die Gottlosen, dann kommt Christus mit dem neuen Jerusalem auf diese Erde, um für immer hier zu bleiben. Das Zentrum des Universums, die Hauptstadt, die Regierung Gottes, wird verlagert auf diese, unsere Erde. Beim dritten Kommen kommt er mit der Stadt Jerusalem und dann werden auferstehen alle Gottlosen zum Gericht. Und dann werden die Gottlosen gerichtet, es wird keiner getötet, keiner wird dem Gericht unterstellt, bevor er nicht einverstanden ist mit dem Urteil, bevor er nicht anerkennt, nicht weil er muss, sondern aus Überzeugung, dass es nur an ihm lag, dass er jetzt nicht in der Stadt ist, dass er jetzt nicht unter den Erlöstern ist, sondern unter denen, die verloren sind. Und dann macht Gott aus Gnaden das für ihn sehr fremde Werk, nämlich Satan, seine Engel und alle Gottlosen werden vernichtet. Es wird kein fröhlicher Tag sein, auch nicht für die Erlösten in Jerusalem, weil keiner, der die Liebe Gottes hat, wird sich freuen an der endgültigen Vernichtung der Gottlosen. Ja, es ist ein gerechtes Urteil. Gott konnte sie nicht erlösen, weil sie es nicht wollten, weil sie sich dagegen gestrebt haben. Dennoch ist es ein Tag, an dem die Bibel beschreibt es in Sacharja, heulen werden die Geschlechter, so wie damals bei Megiddo. Damals starb Josia, der König, und man hat ihn beklagt. Und jetzt sterben der Rest dieser Welt. Und sicherlich wird auch das eine Klage sein, weil die Liebe nimmt Anteil auch am Tod des Gottlosen. Es ist ein Akt der Liebe Gottes, weil sie können nicht leben. Sie sind entfernt von Gott. Sie können nur kriegen. Sie haben keinen Frieden in ihrem Herzen. Deshalb wird das geschehen. Und dann wird Gott diese ganze Erde neu reinigen durchs Feuer, wie er verheißen hat. Und so wie aus dem Leben des Adam, das gereinigt wurde, Christus ein neues geschaffen hat durch seinen Tod und Auferstehung, so schafft er aus dieser alten Erde, die jetzt rein ist von allem Übel, von allem, wo die Sünde drin steckt, so kann er jetzt auch das reinigen und wegtun, was durch die Sünde zerstört wurde, und eine völlig neue Erde aus der alten schaffen. Und das folgt dann die Ewigkeit. Und das Thema der Ungerechtigkeit, die durch Adam kam, ist vorbei und das Universum ist für alle Zeiten sicher vor jeder Ungerechtigkeit. Nun, das neue Leben bietet Christus uns allen an. Und ich wiederhole hier noch einmal das, was ich immer wieder versuche aufzuzeigen. Christus kam als Mensch auf diese Erde und er hatte zwei Eltern, deshalb hatte er zwei Naturen. Er war und kam in den ersten Adam. Und weil er nur aus der Natur seines Vaters lebte, die er von seinem Vater geerbt hat, konnte er ein sündloses Leben führen. Er geht ans Kreuz, um die sündige Natur dort zu töten, um den Menschen, nachdem er ihn gereinigt hat, abzutöten komplett und einen neuen zu schaffen bei seiner Auferstehung. Der Christus, der aufersteht aus dem Grab, ist eine neue Kreatur. Aus dem Alten ist was Neues geworden. Wir haben das letztes Mal sehr deutlich gesehen. Das ist der zweite Adam. Das ist der, von dem der Psalm 2 schreibt, heute habe ich dich gezeugt. Da ist der neue Prototyp Mensch herausgekommen aus dem Grab, vereint mit Gott, nie mehr zertrennbar von dort. Aber Jesus hat nur ein Werk zu tun im himmlischen Heiligtum des Richtens, des Vorbereitens eines Volkes. Und er wird dann zur Ausübung des Gerichts, das er gehalten hat als Hohepriester, als König, in unseren Tagen sehr, sehr bald kommen. Das ist die liebesvolle Karriere unseres Erlösers, seitdem er auf dieser Erde geboren ist. Nun, hier bin ich und ihr könnt euer Foto dahin tun und mein Leben vor dem Kreuz, da ich geboren wurde, nur mit einer Natur, konnte alles, was ich tue in meinem Leben, nur Sünde sein. Deshalb dieser schwarze Balken, damit wir erkennen, dass das ein sündiges Leben ist. Und ihr kennt meine Geschichte. Am 7. Juni 2003 tauschte ich mein sündiges Leben gegen das reine Leben Christi ein und wurde damit komplett befreit von meiner Vergangenheit. Es war im Alter von 39 Jahren, als Gott mich wiedergeboren hat, als er mich erlöste aus dem Irrtum meines Herzens. Und er gab mir ein neues Leben. Dieses neue Leben deckt mein altes komplett ab. Ich habe nie gesündigt in der Vergangenheit, weil ich habe jetzt das Leben Jesu, das er auf Erden ohne Sünde gelebt hat, als abdeckendes Leben für mich. Alles, was ich falsch getan habe, hat jetzt Christus getan und übernommen. Alles, was man mir falsch getan hat, hat jetzt Christus übernommen und er wird sich als Hohepriester damit beschäftigen. Deshalb geht er um mit dem Leben aller Menschen ein Urteil darüber zu fällen. Es gibt ein Leben nach dem Kreuz, nach dem 7. Juni 2003 hatte ich noch meine alte Natur und jetzt beginnt ein Krieg, ein Kampf zwischen dem Leben Jesu, dass ich durch den Glauben die neue Kreatur aufgenommen habe, damit es in mich hinein gebaut wird. Und so muss ich jeden Tag zum Kreuz gehen, weil ich muss jeden Tag erkennen, wo mich diese sündige Natur betrogen hat. Und ich kann immer nur im Nachhinein das Problem lösen. So erkenne ich, ich habe gesündigt. Aber warum habe ich gesündigt? Das muss mir Gott erklären. Er gibt mir dafür die Vergebung, das Leben, das Jesus gelebt hat auf Erden. Aber gleichzeitig muss in meinem Innersten die Wahrheit, das neue Leben Jesu, die Oberhand gewinnen und das Alte kaputt machen. So, das Alte muss jeden Tag am Kreuz gekreuzigt werden und wir können es immer nur im Nachhinein tun. Jeden Tag brauchen wir die Vergebung, das äußere Leben Jesu, aber gleichzeitig muss sich in unserem Inneren immer die Wahrheit durchsetzen, damit wir eines Tages endgültig befreit sind. Weil erst dann, wenn diese zwei Linien, das äußere Leben Jesu, die Vergebung, sich mit der inneren Befreiung treffen, dann ist das Werk des hohen Priesters abgeschlossen. Dann kann er sagen, dieser Mensch hat das Ziel meiner Arbeit, meiner Gnade erreicht. Er hat das neue Leben eingebaut anstelle des alten und er ist aus einem Sünder ein Gerechter geworden. Weil das Leben Jesu jetzt in ihm ist, nicht mehr nur außen als Vergebung. Das ist, weshalb wir das Leben Jesu auf Erden brauchen, das uns abdeckt. Aber wenn wir das neue Leben Jesu nicht einbauen in unser Herz, dann nutzt uns die Vergebung und das Leben Jesu nichts. Er muss im himmlischen Heiligtum dieses Werk zusammen mit uns vollbringen. Und dann kann er alle unsere Sünden auf den tun, auf Azazel im Endgericht, wo es auch hingehört. So, wenn Jesus kommt als König, dann werde ich umgewandelt in eine neue Kreatur. So, das ist das Angebot der Liebe Gottes. Das ist das, was Gott in unserem Leben vollbringen möchte durch unsere Mitarbeit, weil er kann ja an unserer Stelle nicht denken. Das ist das Thema von Jesaja 55. Nun schauen wir uns den Text an. Er sagt, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft und esset, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch. Wir wissen, was das symbolisch bedeutet. Das ist Nahrung. Wasser bedeutet die Liebe Gottes. Der Wein bedeutet das Leben Jesu. Die Milch ist die Nahrung, die man aufnimmt und die man langsam umtauschen muss für Brot. Warum zählt ihr Geld da kein Brot ist, und tut Arbeit, davon ihr nicht satt werden könnt? Höret mir doch zu und esset das Gute, so wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Das ist nichts anderes als das, was ich vorher versucht habe, mit dem Kreuz zu erklären. Jesus ist am Jakobsbrunnen und bietet der samaritischen Frau, die ein unmoralisches Leben führte, sein Wasser an. Sag, komm und nimm. Es kostet nichts. Es macht dich frei. Und die Frau trank aus dem Wasser, das Jesus angeboten hat. Und sie wurde eine freie Frau. Gott geht weiter in seiner Liebe und seinem Versprechen zu uns. Neiget eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so wird eure Seele leben. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund machen, dass ich euch gebe die gewissen Gnaden Davids. Und was sind die gewissen Gnaden Davids? Der Apostel Paulus erklärt es, dass es das neue Leben Christi ist, dass es der Auferstandene ist. Er ist der König, auf den wir warten. Er ist die Gnade Davids. Er ist nicht David, er ist derjenige, der mit dem König David als Symbol symbolisiert wird. So, Christus, der Auferstandene, ist das, was wir brauchen. Ihr seht, die Beispiele sind, die Symbole sind sehr treffend. Und sie werden aufgegriffen von den Aposteln. Und sie werden verstanden. Was ist der ewige Bund? Nun, durch Christus können wir nicht mehr vom Vater und von Gott getrennt werden, weil Christus in sich den Menschen mit Gott vereint. Ist unmöglich, dass er je mehr fallen kann. Deshalb ist es ein ewiger Bund. Ein Bund, der uns nicht mehr aus der Verbindung zu Gott trennen kann. Das sind die Gnadengaben des Davids. Siehe, ich habe ihn den Leuten zum Zeugen gestellt. Christus stellt sich als Zeuge dar. Zum Fürsten und Gebieter den Völkern. Ja, er ist und kam das erste Mal auf Erden, so wie wir gesehen haben, um das innere Problem zu lösen. Und er wird das zweite Mal kommen. Und dann wird er kommen als Zeuge, als Fürst und Gebieter allen Völkern, um Recht und Gerechtigkeit zu schaffen für die, die unter Unrecht leiden mussten, und für die, die das Unrecht getan haben. Beide müssen aus der Situation befreit werden, die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Tod. Und jetzt kommt es und spricht der Herr in Jesaja 55, 6 und 7, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich sein Erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. So ihr seht, Gott lädt ein. Jesaja 55 ist die Einladung, nachdem Jesaja 53 und 54 uns gezeigt hat, dass Gott für sein Volk einsteht, dass er einen Bund mit ihnen schließt, der nie mehr aufhören kann, weil der Bund ist eine Verbindung, die nicht mehr zertrennbar ist. Das ist ein Bündnis. Aber wer muss denn den Herrn suchen, solange er zu finden ist? Suche der Herr uns? Ja, er kommt uns entgegen. Er hat alles vorbereitet in seinem Sohn. Aber er kann an unserer Stelle nicht nach ihm trachten, weil unser Geist muss selbst von innen heraus Gott suchen, weil er seine Not erkennt. Und wie sieht das aus, das Suchen? Gott sagt in Jesaja 58 ganz deutlich, etwas muss der Mensch tun. Er sagt, lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Das heißt, jeden, der mir was schuldet, der mir gefehlt hat, den muss ich loslassen. Eines der größten Schwierigkeiten des Menschen ist, dass er Unrecht erträgt. Aber wenn ich das Unrecht persönlich nehme, nehme ich den anderen gefangen, besser gesagt, ich nehme mich selbst gefangen, weil ich denke, der andere schuldet mir etwas. Daraus entstehen unsere Krankheiten, daraus entsteht unsere Not, weil wir denken, der andere schuldet uns was. Vielleicht können wir das auch anwenden auf die jetzige Krise. Lass los, vor welchen du dich fürchtest, sie könnten dich anstecken. Lass los, das Unrecht, das es nicht gibt. Weil, wenn Ansteckung existiert, dann existiert kein Gott. Dann existiert kein Gesetz. Dann ist alles dem Zufall unterordnet. Und das ist nicht so. Mir schuldet niemand etwas. Stellt euch vor, jemand könnte mir persönlich was schulden. Jemand könnte mir was antun. Er kann es nicht. Aber die Menschen halten fest und sagen, mir hat er geschuldet. Nein, er hat Gott geschuldet, nicht dir, weil du gehörst ja dir nicht. So jeden, der uns Unrecht getan hat, halten wir fest mit den Banden des Unrechts. Weil wir sind nicht Gott. Wer hat uns getan, dass wir über den anderen richten? Wer hat uns dazu befugt, dass wir sagen, er hat mir Übles getan? So, Bekehrung bedeutet, dass die Lüge in mir zu erkennen und sie wegzutun, die mich dazu zwingt, den anderen als meinen Untertanen zu sehen. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast, welche du denkst, dass sie dir was schulden, welche du denkst, dass sie dir gefehlt hätten. Sie haben dir nichts gefehlt und können dir nichts fehlen, weil du gehörst dir ja selbst nicht. Das ist Bekehrung, das ist die Wahrheit. Lass ledig, welche du beschwerst. Wen beschweren wir denn? Wen beschweren denn die Eltern? Wen beschweren die Menschen heute in dieser Krise? Nun, alle die, die für sie eine Gefahr sind, die müssen sie beschweren. Tu dir die Maske auf, schau, komm mir nicht zu nahe, schau, mach das nicht und jenes nicht. Bekehrung bedeutet, tu das nicht. Lass ledig, welche du beschwerst. Lass jeden frei, an welchen ich Ansprüche habe und welchen du Ansprüche hast. Weil keiner kann dir was antun. Keiner kann dir was wegnehmen, weil es ist nicht dein, es gehört nicht dir. Wie notwendig ist diese Botschaft von Jesaja 58 heute. Lass ledig, welche du beschwerst. Heutzutage beschwert jeden. Jeder hat Ansprüche an den anderen. Es ist eine Welt geworden, in der das Böse hervorkommt, aus einem jeden, so wie es ist. Und es ist gut, dass es hervorkommt, weil jetzt können wir sehen, dass wir weit weg sind von dem, was wir immer gelesen haben in der Schrift oder von dem, was wir meinten, wir verstanden haben. Aber wir lassen doch nicht los. Weder die uns was geschuldet haben oder das Fehler gemacht haben, noch können wir ledig lassen. Die, die uns in Gefahr bringen, die müssen wir anklagen. Wir müssen sie gefangen nehmen. Wir müssen sie irgendwo einsperren. Lass ledig, welche du beschwerst. Kannst du es nicht, bleibst du ein Gefangener in dem Irrtum deines Herzens. Gib frei, welche du drängst. Und auf der einen Seite drängen wir welche, weil wir Angst vor ihnen haben. Auf der anderen Seite sind besonders Eltern in diesem Drang, sie wollen unbedingt den anderen verändern. Natürlich zum Guten. Eltern wollen, dass ihre Kinder nicht verloren gehen. Eltern wollen, dass sie Christus annehmen. Und so drängen sie. Aber wo Drang ist, wo Zwang ist, wo der andere nicht verloren gehen darf, da ist die Liebe Gottes nicht vorhanden. Das gibt es nicht. Die Liebe Gottes ist nur in dem vorhanden, der auch sein Kind verloren lassen kann. Weil wieso kann Gott sein Kind verloren gehen? Wieso kann Jesus den Judas lassen, dass er für immer verloren geht und dass er sich auch das Leben nimmt? Wieso hat Jesus ihn nicht zurückgehalten? Hat er nicht geliebt? Doch. Er hat ihn sehr geliebt. Aber Jesus hat nie gedrängt, hat Judas nie beschwert, hat ihn nie mit Unrecht gebunden, weil er wusste, alles, was man ihm tut, tut man seinem Vater an. Und hat alle seine Jünger gelehrt, glaubt ja nicht, dass man euch etwas antut. Nehmt es nicht persönlich. Habt keine Ansprüche an die anderen für euch. Als die zwei Donnerskinder sagten, wollen wir Feuer vom Himmel herabfallen lassen auf dieses Dorf, weil sie dich nicht durchgehen lassen. Das ist Ansprüche, das ist Beschweren. Das ist nicht dem anderen Respekt zollen für seinen Willen. Da müssen wir aber aufpassen heute, weil Respekt wird heute gedeutet, dass ich tue, was der andere sagt. Nein, das ist nicht Respekt. Respekt ist, dass ich den anderen lasse zu tun, was er will. Das ist Respekt. Und nicht umgekehrt. Weil sonst, wenn Respekt das bedeuten würde, weil der andere mir etwas sagt, zum Beispiel die Maske für ihn tragen, dass ich das tue, dann bin ich ihm gehorsam, das ist nicht Respekt. Das ist, ich sage jetzt mal, Götzendienst, wenn ich einem anderen Menschen gehorche. Respekt ist, wenn ich dem anderen lasse, zu tun, was er will. Das ist Respekt. So hat Christus es getan. Aber niemand konnte Christus dazu bringen, dass er etwas tut, was er nicht will. Man konnte ihn drängen, wie viel man wollte. Es war keine Chance. Wir verwechseln manchmal Rücksicht und Respekt. Rücksicht bedeutet auch, dass ich dem anderen gegenüber Rücksicht nehme. Ich provoziere ihn nicht. Aber wiederum ist das nicht, dass ich gehorchen soll dem Willen des anderen oder seinen Kapricen oder seiner Angst folgen. Das wäre ja absurd. Ich muss Rücksicht nehmen auf seine Person, auf seinen Irrtum und ihm helfen daraus, ohne dass ich ihn provoziere, aber ohne dass ich ihm gehorche. Weil das ist genau das, was Satan heute umkehrt. Er kommt und sagt, Respekt ist, wenn du das tust, was der andere von dir erwartet. Das ist Götzendienst, das ist Sünde. Ich soll das tun, was ich weiß, Gottes Wille ist, nicht, was ein anderer von mir erwartet. Der Grundsatz ist, denn Jesus gesagt hat, tu du zuerst das, was du denkst, dass du wolltest, wenn du an der Stelle des anderen bist. Aber nicht, indem ich es umkehre und sage, was der andere mir sagt, das soll ich tun. Lass los. Gib frei, welche du drängst. Dräng niemanden. Wir haben alles heute verkehrt, umgekehrt. Die Liebe wird jetzt als Feindschaft gesehen oder Feindschaft ist Liebe. Und meine Lieben, das geht nicht. Gott hat uns gemacht, dass wir uns die Hand geben. Gott hat uns gemacht, dass wir nahe aneinander sind. Es ist nirgendwo in der Heiligen Schrift irgendwo ein Hinweis, dass wir unseren Nächsten nicht lieben sollen, indem wir von ihm Abstand halten. Gib frei, welche du drängst. Reiß weg allerlei Last. Alle Last muss weg. Jeden, von dem ich was für mich will, von dem lade ich eine Last auf. Will ich von meinem Nächsten, dass er meinen Willen tut, dann habe ich eine Last. Lasse ich ihm die Freiheit, trage ich keine Last. Reiß weg allerlei Last. Meine Lieben, diese Botschaft ist für heute, für diese Zeit. Haben wir sie verstanden? Und dann sagt er, gib dem Hungrigen dein Brot. Jedem, der in Not ist, besonders geistige Not. Das ist jetzt die Aufforderung des Tuns. Ja, wenn wir jetzt in Verbindung mit Gott sind, können wir es tun. Die so im Elend sind, führe ins Haus. Jedem das Angebot der Befreiung anbieten. Wir führen sie ins Haus, wir laden sie ein. Wir wollen sie erlösen. So du einen nackt siehst, so kleide ihn. Jedem, welcher ohne Christus lebt, ist ein Nackter. Und du kannst ihm ein Kleid anbieten. Entzieh dich nicht von deinem Fleisch, das heißt, vernachlässige nicht jedes Mitglied deiner Familie. So, das sind die Tusachen, die Not beheben. Aber ihr seht, auch die tut man nicht mit Zwang. Auch da ist nirgendwo Zwang drin, sondern es ist ein Angebot. Lad sie ein. Wenn sie nicht kommen wollen, lässt du sie draußen. Aber du bist bereit. Du hast was zu geben, weil du bist mit Christus bekehrt. Und dann, wenn das geschehen ist, kommt das Ergebnis. Alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Besserung wird schnell wachsen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Wir werden gerecht sein, wenn wir das tun, weil all das kommt aus Christus. Und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Das ist die Verheißung der 144.000. Das ist die Verheißung derer, die heute treu sein werden und dieses Angebot der Bekehrung, des Loslassen, des wahrhaften Fastens annehmen. Dann wirst du rufen, so wird der Herr antworten. Wenn du wirst schreien, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Und jetzt wiederhole nochmal, so du niemand bei dir beschweren wirst, noch mit den Finger zeigen, noch überreden und dem Hungrigen dein Brot brichst. Das heißt, Gott wiederholt sich und kommt dann mit der erneuten Verheißung und sagt, und der Herr wird dich immer darführen und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken und du wirst sein wie ein gewässerter Garten und wie eine Wasserkelle, welche es nimmer an Wasser fehlt und soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist und wirst Grund legen, der für immer bleibe und sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. Aber Jesaja 58, obwohl das ein guter Abschluss wäre, ist hier noch nicht vorbei. Etwas Interessantes finden wir in diesen Kapiteln auf Jesaja 57, 56. Da geht es um den Sabbat, um den Ruhetag. Wieso? Wieso kommt plötzlich der Sabbat als Hinweis oder als Erfüllung sozusagen des Ganzen ins Gerede? So du deinen Fuß vom Sabbat kehrst, dass du nicht tust, was dir gefällt an meinem heiligen Tage, und den Sabbat deine Lust heißt und den Tag des Herrn heilig ist, erst so du ihn also ehrst, dass du nicht tust, deine Wege, noch darin erfunden werde, was dir gefällt, oder leeres Geschwätz. Nun, was ist der Sabbat? Der Sabbat ist das Siegel, dass wir nichts mehr für uns selbst tun. Nicht mehr für sich selbst zu tun, ist komplett in der Wahrheit zu sein, komplett an Gott angebunden und die Liebe Gottes auszudrücken. Das ist der Sabbat. Du tust nichts mehr für dich selbst. Und dann ist klar, dass du nicht das tust, was dir gefällt. Hier geht es ja nicht darum, dass wir nicht tun, was uns gefällt, sondern dass nicht unser Egoismus, das heißt, dass der Wille Gottes unser Wille geworden ist und sicherlich leeres Geschwätz haben wir auch nicht mehr drin. Das sind alles Folgen der Verbindung zu Gott. Alsdann wirst du Lust haben am Herrn. Das heißt, der Sabbat, das Leben mit Gott ist ein Leben, das Freude und Erfüllung bringt. Und ich will dich über die Höhen auf Erden schweben lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ist nichts anderes als die Gnadengaben Christi. Denn des Herrn Mund sagt's. Der Sabbat spielt in der Endzeit eine besondere Rolle. Er ist das Siegel derer, die nicht mehr aus sich selbst leben, die nichts mehr für sich selbst tun, die Christus komplett angezogen haben, weil sie tun nichts mehr für sich. Und wir werden irgendwann, hoffe ich, tiefer darauf eingehen können. Die Zeit ist immer so kurz und geht so schnell weg, dass wir verstehen den Zusammenhang. Weil die Juden haben es nicht verstanden und haben Christi kommen nicht gesehen. Und ich glaube, sehr viele von denen, die heute zu meiner Gemeinde gehören, verstehen nicht den Zweck des Sabbats und die formvolle Haltung eines Tages, der ein Symbol bedeutet, führt nirgendwo hin. Ich muss wissen, was er bedeutet. Und lest euch durch Jesaja 58. Weil nur der Jesaja 58, das heißt, die Texte davor erfüllt, hält wirklich Sabbat. Der loslässt, hält Sabbat. Der nicht mehr jemanden drängt, der hält Sabbat. Der andere kann ihn äußerlich halten, wie viel er will. Er ist dennoch ein Sabbatbrecher. Möge Gott uns helfen, das Angebot der inneren Veränderung anzunehmen. Zu Christus zu kommen, koste es, was es wolle. Und aus ihm zu leben, dann werden wir in die Ruhe auch eingehen, die er verheißen hat, die noch vorhanden ist, die wir eingehen werden, wenn er kommt, in den Wolken des Himmels. Dann, wenn die äußere Ungerechtigkeit um uns nicht mehr da ist und wir innerlich ganz unserem Herrn und Heiland gleich sind, dann gehen wir ein in die Ruhe, in die wirkliche Sabbatruhe. Amen.